D-Radio Wissen. Update.
We have chosen unity over division and positive change rather than needless separation.
Einheit statt Teilung. So haben die Schotten mehrheitlich entschieden. Und darüber freut sich der Anführer der Kampagne gegen die Unabhängigkeit, der Labour-Politiker Alistair Darling. Schottland bleibt also ein Teil Großbritanniens. Und trotzdem dürfte nicht alles beim Alten bleiben im United Kingdom. Hier ist das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Es hat bis heute Morgen gedauert, bis alle Stimmen ausgezählt waren. Dann konnte die schottische Wahlkommission das Endergebnis verkünden.
No. The number of votes, 2,000,926.
Mehr als 2 Millionen Mal Nein zu einem unabhängigen Schottland. Das waren mehr als 55% und damit ein klareres Ergebnis, als es die Meinungsumfragen vorher erwarten ließen. Eine Mehrheit für die Unabhängigkeit gab es nur in 4 von 32 Wahlkreisen. Das Ergebnis ist nicht nur klar, es steht auch auf einer breiten demokratischen Grundlage, denn die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 85%. Der Chef der schottischen Regionalregierung, Alex Salmond, ist der Kopf der Unabhängigkeitsbewegung gewesen. Er ist inzwischen zurückgetreten. Noch in der Nacht hatte er die Niederlage eingestanden und auch seine Anhänger aufgerufen, das Ergebnis zu akzeptieren.
I accept that verdict of the people and I call on all of Scotland to follow suit in accepting the democratic verdict of the people of Scotland.
Zwischen den Zeilen ließ Salmond durchblicken, dass er gerne irgendwann noch einen neuen Versuch starten würde. Da hat aber Großbritanniens Premierminister David Cameron etwas dagegen. Er ist in London extrem erleichtert vor die Kameras getreten und hat gesagt, die Frage der Unabhängigkeit, die sei jetzt für sehr lange Zeit erledigt.
Now the debate has been settled for a generation. So there can be no disputes, no reruns. We have heard the settled will of the Scottish people.
Erleichtert ist aber nicht nur die britische Regierung, auch im Rest der EU sind die meisten froh, dass Schottland weiter zu Großbritannien gehört. So bleiben der EU nämlich viele Fragen erspart, zum Beispiel ob und wie schnell ein unabhängiges Schottland der Union wieder hätte beitreten können. Ein solcher Fall ist nämlich in den europäischen Verträgen nicht vorgesehen. Auf die britische Regierung wartet jetzt viel Arbeit, trotz des Abstimmungsergebnisses. Sie hat den Schotten viel versprochen, wenn sie dabei bleiben. Mehr Unabhängigkeit und das heißt vor allem mehr Geld, das die regionale Regierung in die Hand bekommt und selber verteilen darf. Der Chef der Regionalregierung Salmond erwartet, dass dieses Versprechen jetzt schnell umgesetzt wird.
Scotland will expect these to be honored in rapid course.
Mehr Unabhängigkeit für Schottland, das dürfte aber auch bedeuten, mehr Unabhängigkeit für die anderen drei Gebiete des Vereinigten Königreichs, England, Wales und Nordirland. Das werden also mit Sicherheit harte Verhandlungen, vor denen der Anführer der schottischen Einheitskampagne, Alistair Darling, aber keine Angst hat.
Come on, Scotland, let's get on with it together.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Schottland bleibt ein Teil Großbritanniens, das ist auch Thema im Netz. Angelika Oliveris auf der Facebook-Seite des Deutschlandfunks hat wohl viele am Ende doch der Mut verlassen, das Risiko einzugehen. Schade. Nutzer so oder so schreibt bei tagesschau.de: Ich hoffe, dass die Nachricht in London, Brüssel und den Hauptstädten angekommen ist. Hinter dem Berg aus Zentralismus, Macht und Lobbyismus lebt eine Bevölkerung, die Rechte fordert und wahrgenommen werden will. Der Nutzer Wundertüte ist bei tagesschau.de der Meinung, die Schotten haben entschieden und das ist gut so. Jetzt muss Cameron sein Versprechen einhalten und den Schotten weitreichende Befugnisse zugestehen. Wir dürfen alle gespannt sein, ob die britische Regierung ihr Versprechen einlösen wird. Holger Opper sieht es bei Facebook so. Das Problem, das London jetzt am Hals hat, ist fast genauso groß, wie Unabhängigkeitsverhandlungen verursacht hätten. Für Schottland war das Referendum eine Win-Win-Situation und für London war es immer eine Niederlage. Und David Koch kommentiert auf unserer D-Radio Wissen Facebook-Seite: Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Was sonst noch wichtig war?
Flüchtlinge aus den Ländern Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina, die können in Zukunft schneller abgeschoben werden. Der Bundesrat hat zugestimmt, dass die drei Länder jetzt als sichere Herkunftsstaaten gelten. Möglich gemacht hat die Mehrheit im Bundesrat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen.
Auch für mich persönlich war das eine sehr schwierige Entscheidung.
Entscheidend für Kretschmann war am Ende aber, dass im Gegenzug die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Deutschland verbessert werden sollen. Zum Beispiel sollen sie sich nach wenigen Monaten frei bewegen dürfen, also die Residenzpflicht fällt weg.
Zugleich wird sich die Rechtslage der Menschen, die aus Serbien Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu uns kommen, im Kern nicht ändern?
Meistens sind das Roma-Familien und schon heute werden so gut wie alle ihre Asylanträge abgelehnt. Viele Städte beklagen sich darüber, dass sie die Flüchtlinge bisher trotzdem mehrere Monate lang unterbringen und versorgen müssen. Der Bundesrat hat auch dem Gesetz für die doppelte Staatsbürgerschaft heute zugestimmt. Einwanderer dürfen damit in Zukunft neben dem Deutschen auch einen anderen Pass haben, wenn sie als Kind lange genug in Deutschland gelebt haben oder hier einen Schulabschluss gemacht haben. Frankreich ist seit heute mit dabei bei den Luftangriffen auf die Terrorgruppe IS. Im Irak haben französische Kampfflugzeuge Einheiten der Islamisten bombardiert, genau wie ein Versorgungslager der Terrorkämpfer. Auch Soldaten der Bundeswehr sind heute in den Irak geflogen. Sie sollen aber nicht selber gegen die Terrorgruppe kämpfen, sondern den kurdischen Einheiten zeigen, wie sie die deutschen Waffen bedienen, die die Bundeswehr in den Irak geliefert hat. Tausende Muslime haben heute ein Zeichen gegen Gewalt und Terror gesetzt. Mehrere Islamverbände haben für mehr als 2000 Moscheen einen Aktionstag ausgerufen, um sich von gewalttätigen Extremisten zu distanzieren. Der Vorsitzende des Islamrates, Ali Kirsikaya, war in der Nähe von Hannover dabei.
Wir erleben, wie im Nahen Osten Menschen den Namen Allahs missbrauchen. Andere Menschen quälen, sie aus ihren Häusern vertreiben und ermorden.
Auch Bundesinnenminister de Maizière ist zu dieser Veranstaltung gekommen, mit viel Lob für die Aktion der Muslime. De Maizière machte klar, dass er in Deutschland religiös motivierte Gewalt nicht dulden will.
Gewalt gegen Moscheen oder Synagogen sind schändlich. Anschläge gegen Gotteshäuser sind Anschläge gegen uns alle.
In New York an der Wall Street läuft gerade ein Börsengang, der Rekorde brechen könnte. Der chinesische Konzern Alibaba bringt seine Anteile auf den Markt. Alibaba ist ein Internethändler und zwar nicht irgendeiner, sondern nach eigenen Angaben der größte der Welt. Größer als Amazon oder eBay. Mehr als 500 Millionen Kunden im Jahr kaufen über verschiedene Plattformen von Alibaba ein. Und das Interesse an den Aktien ist offenbar ziemlich groß. Alibaba könnte heute zum Start bis zu 25 Milliarden Dollar einnehmen. So viel wie noch nie ein Unternehmen an der Wall Street. Die Fußball-Europameisterschaft in 6 Jahren wird zum ersten Mal nicht in einem oder zwei Ländern stattfinden, sondern in 13 verschiedenen Städten über ganz Europa verteilt. Seit heute steht fest, wo. Das Finale und die beiden Halbfinals der EM hat London bekommen. In München werden 3 Gruppenspiele und ein Viertelfinale stattfinden.
Was noch wichtig wird.
Morgen, da beginnt in Australien ein G20-Treffen. Die Finanzminister und die Notenbankchefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte der Erde kommen zusammen. Und es geht darum, wie die Weltwirtschaft stärker in Schwung gebracht werden kann. Auf dem Treffen dürfte es heftige Diskussionen geben, denn einige Länder, zum Beispiel die USA, wollen, dass andere Länder mehr Geld ausgeben und die Wirtschaft damit ankurbeln. Und zwar die Länder, die mit ihrer Handelsbilanz im Moment dick im Plus sind. Und dazu gehören vor allem Deutschland und China. Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Herren war jahrzehntelang wenig spektakulär. Morgen aber, da können die deutschen Volleyballer etwas reißen. Bei der Weltmeisterschaft in Polen. Sie stehen im Halbfinale gegen den Gastgeber und wenn sie gewinnen, spielen sie am Sonntag um den Titel. Aber auch wenn sie verlieren, könnten sie noch Dritter werden und die erste deutsche Volleyball-WM-Medaille seit mehr als 40 Jahren holen.
Und sonst in der Welt?
4 Monate nach dem Bergwerksunglück in der Türkei haben Experten schwere Vorwürfe erhoben. Und zwar sowohl gegen die Betreiberfirma als auch gegen die Regierung. In einem Bericht der Ingenieur- und Architektenkammer heißt es, die Firma habe um jeden Preis Ausgaben gedrückt. Deshalb sei sie verantwortlich für den Tod von 301 Bergarbeitern. Die vielen Opfer habe es vor allem deshalb gegeben, weil an Ausrüstung und Sicherheit gespart wurde. Aber auch die Regierung treffe eine Mitschuld, hieß es. Durch ihre Privatisierungspolitik habe sie den Preisdruck zumindest begünstigt. Das Unglück im türkischen Soma Mitte Mai war die schwerste Bergwerkskatastrophe in der Geschichte der Türkei. Die genaue Unglücksursache steht noch immer nicht fest. In Sierra Leone gilt wegen der Ebola-Seuche seit heute für 3 Tage eine Ausgangssperre. Damit soll verhindert werden, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Die Ausgangssperre betrifft nahezu alle 6 Millionen Einwohner des Landes. Ausgenommen sind nur Polizei und Rettungskräfte. Bis zum Sonntag sollen außerdem 30.000 freiwillige Helfer im ganzen Land von Tür zu Tür gehen, um nach möglichen Ebola-Kranken zu suchen und die Bevölkerung über das gefährliche Virus aufzuklären. Der UNO-Sicherheitsrat hat Ebola als Gefahr für den Weltfrieden eingestuft und eine Notmission beschlossen. Sie soll dafür sorgen, dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet und Infizierte schneller und besser behandelt werden. Für einen Bestechungsskandal in China muss der britische Pharma-Riese GlaxoSmithKline ein Rekordbußgeld zahlen. Ein Gericht verurteilte den Konzern dazu, umgerechnet 380 Millionen Euro zu zahlen. Außerdem müssen der China-Chef des Unternehmens und weitere Manager für mehrere Jahre ins Gefängnis. In dem Skandal geht es um knapp 400 Millionen Euro an Schmiergeldern, die über Reisebüros an Ärzte und Beamte geflossen sein sollen. Das Bußgeld ist das höchste, das jemals in China wegen eines solchen Vergehens verhängt wurde. Die chinesische Regierung geht seit kurzem verschärft gegen die Korruption im Land vor. In der Wirtschaft ist davon vor allem die Pharma- und Medizintechnikbranche betroffen. Aber auch in anderen Industriezweigen spüren ausländische Unternehmen, dass die Wettbewerbshüter genauer hinschauen. Kritiker vermuten, dass es China eigentlich darum geht, ausländische Unternehmen zu benachteiligen, um der heimischen Industrie Vorteile zu verschaffen.
Wissensnachrichten.
7,2 Milliarden. So viele Menschen sollen im Moment auf der Erde leben. Und eines scheint sicher zu sein, das ist noch nicht das Ende. Es werden noch viel mehr werden. Aber wie viele genau? Das ist die große Frage. Und dazu gibt es jetzt wieder einmal neue Schätzungen. Anna Berling von den Wissensnachrichten. Was ist das Neue an diesen Zahlen?
Im Auftrag der Vereinten Nationen hat jetzt ein internationales Forscherteam seine Schätzung abgegeben. Nach 7-jähriger Forschungsarbeit auf Grundlage der allerneuesten Zahlen und vor allem mit neuen statistischen Methoden, die mehr Einflussfaktoren berücksichtigen als früher. Das Ergebnis: mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit werden im Jahr 2100 zwischen 9,6 und 12,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Aha. Und das sind 2 Milliarden mehr als bisher angenommen. Das wiederum liegt vor allem daran, dass die Weltbevölkerung wohl doch nicht so bald aufhört zu wachsen, wie man bisher dachte.
Das waren jetzt 9,6 und 12,3 Milliarden. Dazwischen spielt sich's ab. Das ist ja eine ganz schöne Bandbreite. Genauer können es die Forscher nicht sagen.
Wenn man andere Prognosen berücksichtigt, wird dieser Korridor sogar noch breiter. Dann kann man von irgendeiner Zahl zwischen 7 und 13 Milliarden ausgehen. Okay. Aber irgendwie ist das auch klar, wenn man sich's mal überlegt. Es sind einfach unglaublich viele Faktoren, die die Forscher berücksichtigen müssen. Und wir haben es da immer sowieso nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Zum Beispiel auch bei den beiden wichtigsten Faktoren. Das sind die Geburtenrate und die Lebenserwartung. Und die UNO räumt selber ein, dass die Hälfte der untersuchten Länder gar keine offiziellen Zahlen liefert oder dass die Statistiken fehlerhaft sind.
Kann man denn dann vielleicht trotzdem etwas Genaueres, sage ich mal, über die Entwicklung auf den einzelnen Kontinenten sagen?
Das kann man. Ganz entscheidend ist zum Beispiel die Entwicklung in Afrika. Da liefern die Wissenschaftler schon jetzt eindrucksvolle Zahlen. Da soll sich die Bevölkerungszahl nämlich bis 2100 mehr als vervierfachen. Mhm. Dann wäre Afrika in etwa so dicht besiedelt wie China heute. Um den Problemen, die durch so ein rapides Wachstum entstehen können, entgegenzuwirken, setzen die Forscher auf Bildung. Denn wenn das Bildungsniveau steigt, sinkt die Geburtenrate.
Das ist doch eine Erkenntnis. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sich mit, naja, sagen wir mal, etwas weniger ernsthaften Themen beschäftigen.
Das stimmt. Und wenn es skurril genug ist, werden sie zu heißen Kandidaten für den Ig-Nobelpreis. Die Auszeichnung wird immer ein paar Wochen vor den echten Nobelpreisen verliehen. Und das von echten Nobelpreisträgern. In diesem Jahr unter anderem an Wissenschaftler, die erforscht haben, welche Gefühle ein Jesusgesicht auf einem Toastbrot auslöst, wie stark die Reibung zwischen Schuh und Bananenschale ist, wenn jemand ausrutscht, oder ob sich Hunde am Magnetfeld der Erde orientieren, wenn sie das Beinchen heben. Interessant ist auch die Forschungsfrage eines deutsch-norwegischen Teams, das ausgezeichnet wurde. Die haben die Reaktion von Rentieren auf Menschen in Eisbärkostümen untersucht.
Okay, nicht ganz so abwegig, aber auch ein kleines bisschen skurril ist das Projekt eines Physikers aus Stuttgart. Er und sein Team, die haben nämlich die Schwimmtechnik von Pantoffeltierchen untersucht. Kurze Frage dazu, können Pantoffeltierchen überhaupt vernünftig schwimmen? Ich meine, das sind doch so birnenförmige Wabbeldinger, oder?
Das können sie sogar ziemlich gut und dieser Wabbelkörper, der spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Das Erstaunliche an Pantoffeltierchen ist, dass sie auch in ganz trübem Wasser ziemlich genau wissen, wo oben ist und da dann immer auch relativ zielstrebig hinschwimmen. Die Frage war also, wie machen die das? An einem Modell aus Kunststoff konnten die Forscher dann zeigen, dass der asymmetrische Körper des Pantoffeltierchens, also dieses birnenförmige Wabbelding, zwar die Tendenz hat, im Kreis rumzutrudeln, was natürlich nicht so gut ist, um vom Fleck zu kommen. Da aber das Wasser, das ihm entgegenströmt, wenn er losschwimmt, auch einen Drehmoment auf den Körper ausübt, entsteht daraus eine stabile Geradeausbewegung. Diese beiden entgegengesetzten Kräfte neutralisieren sich also im Prinzip gegenseitig.
Hat das jetzt irgendeine Erkenntnis, die uns irgendwas bringt?
Ja, vor allem neue Erkenntnisse. Erkenntnisse für die Entwicklung von Mikrorobotern. Aha. Die sollen irgendwann zum Beispiel mal Medikamente durch unsere Blutgefäße transportieren. Und an diesen Mikroschwimmern, weil sie so vielversprechend sind, arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Und denen stellt sich immer auch die Frage, wie lassen sich diese Mikroschwimmer steuern? Und da können sie sich in Zukunft vielleicht einiges von den wabbeligen Pantoffeltierchen abgucken.
Wetter.
Im Norden und im Süden von Deutschland geht der Tag meistens sonnig und trocken zu Ende. Sonst gibt es fast überall Wolken und Schauer. Dazu auch Gewitter, vereinzelt Starkregen oder Sturmböen und Hagel. Erst in der Nacht, da beruhigt sich dann das Wetter einigermaßen. Am Wochenende wird es dann so ähnlich wie heute. Sonne ganz im Norden und ganz im Süden, sonst oft grau und nass bei maximal 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.